Gut, heute Abend habe ich auf dem Herzen, dass wir darüber sprechen, was Gott motiviert hat, all das zu tun, was er getan hat. Was hat Gott motiviert? Und da geht es um Gottes Liebe. Ich glaube, man kann nicht über das Kreuz reden, ohne über Gottes Liebe zu sprechen. Es funktioniert irgendwie nicht, ja, weil letztendlich ist das Kreuz der Ort, wo wir Gottes Liebe sehen. Wir sehen am Kreuz den Ernst unserer Lage, ja, wir sehen, dass nichts anderes uns retten konnte als der Tod Jesu, als dass er dieses Urteil getragen hat, und wir sehen zugleich Gottes Liebe, wie groß Gottes Liebe ist, dass er dieses Opfer für uns gebracht hat, ja, dass er nichts zurückgehalten hat, selbst seinen eigenen Sohn nicht. Und wir wissen, wenn wir aufs Kreuz schauen, das ist kein Unfall gewesen, das ist nicht der zweite Plan Gottes gewesen, sozusagen, Schöpfung hat nicht funktioniert, also müssen wir halt erlösen. Nein, es ist von Anfang an Gottes Plan gewesen, dass Jesus kommt und uns erlöst und uns rettet. Bevor er uns geschaffen hat, wusste er schon, das würde dazu kommen. Und das können wir im Epheserbrief nochmal anschauen. In Epheserbrief Kapitel 1, das ist eins dieser Kapitel, was so voll ist, das muss man ein Leben lang verdünnen, um das zu verstehen. Ja, um das alles rauszukriegen, was da drin ist. Und ich lese euch mal paar Sachen vor. Ja, erst, also Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 3, da steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also diesen Satz könnte man jetzt in zwei Predigten verdünnen, ja? Das lassen wir mal so stehen jetzt. In Christus haben wir diesen Segen, ja? Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat oder angenommen hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Also hier steht, dass Gott alles geplant hat. Ich möchte das mal ganz einfach sagen. Gott hat alles geplant. Er hat keinen Plan B ausgeführt, sondern er hat von Anfang an seinen Plan ausgeführt. Und es war von Anfang an sein Plan, uns in Jesus als Kinder zu haben. Und das war das Wohlgefallen seines Willens. Vor Grundlegung der Welt hat er gesehen, es würde... Oder war das sein Plan? Und deswegen haben wir auch jetzt nach Jesus was Besseres als das, was im Paradies war. Also wir werden nicht wiederhergestellt zu dem, was im Paradies war, sondern das ist was Besseres. Wir sind in Jesus wirklich Kinder Gottes. Er ist der Erstgeborene und wir sind Söhne und Töchter in Jesus. Das war vorher nicht so. Was hat Gott dazu motiviert, das alles zu machen? Und auch das beantwortet der Epheserbrief ein paar Verse weiter. Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist Epheser 2, Vers 4 und 5. Ich lese noch mal ganz langsam. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Was ist reich? Wann ist jemand reich? Wenn er viel hat. Wie viel? Kennt ihr jemanden, der reich ist? In eurer Nachbarschaft? Du kennst jemanden? Du bist reich? Nein, ich meine jetzt jemanden, der materiell wirklich richtig reich ist. Also es gibt welche, die sind reicher als wir, und dann gibt es welche, die sind noch reicher, und dann gibt es welche, die sind richtig reich. Und es gibt Leute, die sind richtig reich. Und Gott ist auch richtig reich. Ja. Ihm gehört alles. Und hier steht, woran er reich ist. Reich an Barmherzigkeit. Also Gott hat viel Barmherzigkeit. Er ist nicht nur barmherzig. Gerade so eben. So, dass es gerade so langt. Hier steht, dass er reich ist an Barmherzigkeit. Und wenn Gott reich ist, dann ist es sein Reichtum. Das ist noch was anderes, als wenn wir reich sind. Und wenn Gott reich ist an Barmherzigkeit, dann ist es richtig viel. Ja. Das sagt Paulus hier, er ist reich an Barmherzigkeit. Und dann nochmal, und er hat um seiner vielen Liebe willen, nicht um seiner Liebe willen, das wäre ja schon mal gut gewesen, aber er sagt um seiner vielen Liebe willen. Wenn Gott viel Liebe hat, dann ist das richtig viel. Und um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, das haben wir beschrieben, was das bedeutet hat. Ja, das war ja nicht nur eine Lappalie, das war richtig schlimm. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht, also gerettet und neues Leben gegeben, seinen Geist gegeben. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum, hier heißt es jetzt, der überragende Reichtum, was ist das für ein Reichtum? Der überragende Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, also an uns zeigen will, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Kommt nochmal. Also mehrfach wird hier davon gesprochen, dass Gott reich ist und dass er viel hat. Wovon? Von Barmherzigkeit, Liebe und Gnade. Und Güte. Ist euch das jetzt zu viel Gnade? Das ist doch unglaublich, was Paulus da sagt. Ja? Das ist das, was Gott motiviert hat. Also, das ist ganz interessant. Was denken wir über Gott, was ihn motiviert, alles das zu machen, was hier los ist? Warum hat er überhaupt alles geschaffen? Warum hat er die Welt geschaffen? Warum hat er das alles in Kauf genommen? Warum hat er Jesus geschickt? Warum macht er das mit der Ewigkeit? Was motiviert ihn dazu eigentlich? Und hier zeigt uns Paulus, was ihn motiviert ist. Er ist voller Barmherzigkeit und Gnade und Liebe und er will Kinder haben. Es ist der Wohlgefallen seines Willens, uns vorher zu bestimmen zur Kindschaft durch Jesus. Das ist das, was ihn motiviert hat. Gott will Kinder und er will ein Volk, unter dem er dann hinterher wohnen kann. Das ist sein Motiv. Ist das nicht interessant? Ist Gott tatsächlich so menschlich, in Anführungszeichen? Nee, er ist Gott und wir haben was von Gott in uns. Deswegen sieht das menschlich aus. So rum ist es. Und das ist das, was Gott motiviert. Und das ist eine interessante Frage, weil das bestimmt sehr viel über das, wie du Gott siehst, und es bestimmt sehr viel über das, wie du überhaupt die Bibel verstehst und wie du überhaupt das ganze Leben und die Ewigkeit und alles siehst. Es ist interessant, dass in dem reformierten Zweig der Reformation, ja, also Calvin, der hat gesagt, Gottes Motiv ist, alles ist eine große Selbstverherrlichung Gottes. Gott geht es letztendlich um seine Ehre, sagt er. Wenn du das glaubst, dann fühlt sich das anders an. Natürlich geht es um Gottes Ehre. Natürlich geht es auch Gott um seine Ehre, und seine Ehre gibt er niemand anders und er ist eifersüchtig auf seine Ehre. Das ist schon alles richtig. Aber ich glaube nicht von Gottes Wort, dass man von Gottes Wort her sagen kann, dass das ihn im Innersten motiviert hat, die Erde zu schaffen, uns zu schaffen und Jesus zu senden. Dass er sich am Schluss selbst verherrlicht und die Ehre bekommt. Das wird auch so sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Gott in seinem Herzen im Innersten motiviert hat. Sondern was ihn motiviert hat, ist das hier. Und es ist interessant, dass wenn du das glaubst, dass alles um Gottes Ehre geht, dann bleibt Gott irgendwo fern. Dann zu Gott als Vater eine Beziehung zu haben, ist nicht so einfach. Es bleibt irgendwie kühl. Obwohl du gerettet bist, obwohl du erlöst bist. Weil Zwingli betont, auch die Hölle wird hinterher Gott verehren, wird Gott ehren, dass es eine Hölle gibt. Das ist, glaube ich auch, dass es so ist. Weil Gott hat sich auf ewig vom Bösen geschieden. Aber alles ist ein Preis Gottes, unser Leid, unser alles, die Vorherbestimmung zur Hölle und die Vorherbestimmung zum Himmel, alles ist zu Gottes Ehre. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so gut an, finde ich. Ich glaube, dass es auf der einen Seite wahr ist, aber es ist nicht das, was Gott in seinem innersten Herzen motiviert hat. Da zeigt uns Gottes Wort was anderes. Als Luther gefragt wurde, was denn Gott in seinem Innersten ist, was ihn im Innersten motiviert hat, hat er gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Ein glühender Backofen voller Liebe. Das ist was anderes. Wenn du das glaubst, dass das Gott im Innersten ist, ein glühender Backofen voller Liebe, dann wirst du die Welt, dann wirst du Gottes Wort, dann wirst du alles, was geschehen ist, alles, was Jesus gemacht hat, anders verstehen, anders von innen raus verstehen. Und ich glaube, das ist das, was hier Paulus sagt. Was hat Gott im Innersten motiviert? Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, wir konnten nichts für uns tun, lebendig gemacht mit Christus. Durch Gnade seid ihr errettet. Und warum? Damit er in den kommenden Zeitaltern, das war noch gar nicht genug, die kommende Zeitalter, nicht nur eins, sondern mehrere. Was hat Gott da vor? Was will er tun mit uns? Was will er tun mit dir? Er will uns den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte zeigen. Und da braucht er scheinbar die ganze Ewigkeit dazu. Uns den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte zu erweisen, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und da hört Paulus noch gar nicht auf. Ein paar, also ein Kapitel später, betet er darum. Also er betet dort. Er versucht uns das weiter zu erklären, diesen Reichtum in Christus. Und dann betet er. Wofür betet er? Kapitel 3, Vers 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Warum? Damit der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen zusammen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist von dem, was Jesus getan hat. Und zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wie werden wir erfüllt zur ganzen Fülle Gottes? Indem wir die Liebe Jesu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das sagt Paulus hier. Wenn wir diese Liebe Gottes in Jesus mehr erkennen, werden wir erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Das motiviert Gott und Paulus betet darum, dass wir das verstehen. Dass das der Kern ist, um den es geht. Paulus sagt auch, dass das das Ziel ist von all dem, was er tut. Er sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel aller Unterweisung, das Endziel aller Predigt, das Endziel aller Lehre, aber ist folgendes: Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist so ein Vers, den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel aller Weisung. Das heißt, Paulus sagt hier, wenn am Schluss abgerechnet wird, was bei meinem Dienst rausgekommen ist, wenn abgerechnet wird, was aus meinen Predigten rausgekommen ist, dann zählt nur eins. Habe ich Menschen hervorgebracht, die lieben? Stimmt ihr mir zu, dass er das sagt? Und zwar Menschen, die lieben aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also nicht Heuchler mit schlechten Motiven, mit bösem Gewissen, Liebe aus bösem Gewissen gibt es vielleicht auch und unreinem Herzen, ja, komische Motive und geheuchelter Glauben. Deswegen muss er natürlich viel mehr sagen, er muss über Jesus lehren, damit wir auch verstehen, was ist ein reines Gewissen und ein gutes Herz und ein ungeheuchelter Glauben. Das muss man natürlich erklären. Aber er sagt trotzdem hier, das ist das Endziel, um das es geht. Auf der einen Seite, dass wir die Liebe Jesu erkennen und dass wir selber lieben. Bitte denk jetzt nicht, dass, aha, jetzt ist er so ein flacher Liebesprediger. Nein, bin ich nicht. Ich habe euch jetzt anderthalb Tage erklärt, worin die Liebe Gottes besteht, wie tief die geht. Aber trotzdem ist es so, dass die Liebe Gottes am Schluss das Ziel ist. Und wir können daran nicht vorbeigehen. Die Frage ist, was ist dein Endziel? Was ist dein Ziel? Ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, dass ich andere Ideen hatte und andere Ziele irgendwie, dass ich das nicht unbedingt als mein letztendliches Ziel gesetzt hatte. Und ich bin immer noch dabei, das zu lernen, dass Paulus sagt, das ist das Ziel. Und das ist schon ein Unterschied bei dem, was du vor Augen hast, was du dann auch hinterher triffst. Ja? Also ich schieße ab und zu gerne mal mit einer Luftpistole. Ich weiß nicht, mit einer Luftpistole kann man nichts anrichten. Da kannst du nur eins damit machen, du kannst damit treffen. Ansonsten macht das nicht mal einen Apfel kaputt. Aber das Interessante ist, die Frage ist, wo zielst du hin? Es gibt diesen Spruch, wenn du auf nichts zielst, dann triffst du genau das. Nämlich nichts. Und ich weiß ganz genau, aufs Zielen kommt es an. Wenn du mit der Luftpistole auf die Zielscheibe schießt, dann kommt es aufs Zielen an. Und die Frage ist, wo zielen wir hin? Paulus sagt, hier drauf ziele ich hin. Und ihr kennt 1. Korinther 13, da malt er uns das vor Augen. Er sagt, okay, Geistesgaben, ja, Sprachengebet, ja, aber ich zeige euch einen Weg, der noch viel besser und höher ist. Und dann spricht er über die Liebe. Und auch dort ist es so, man kann nicht über Gottes Liebe reden, über das zu reden, dass wir auch lieben. Und man kann nicht darüber reden, dass wir lieben, ohne Gottes Liebe zu verstehen. Das beides gehört eng zusammen. Aber nochmal, Gott wurde motiviert durch seine Liebe. Durch seine Liebe zu uns. Und Gottes Wort sagt, dass er viel Liebe hat zu uns. Und dass das der Grund war, warum er Jesus geschickt hat, Das war der Grund, warum er uns geschaffen hat. Das ist der Grund, warum er uns erlöst hat. Und das ist der Grund, warum es dich gibt. Dass Gott voller Liebe ist. Ein glühender Backofen voller Liebe. Und das ist, wir werden das in der ganzen Ewigkeit, die ganze Ewigkeit brauchen, die kommenden Zeitalter, diese ganze Güte und Gnade Gottes zu verstehen und zu sehen und zu erfassen. Die Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Ist das nicht interessant? Und das ist das, was am Kreuz sichtbar geworden ist. Diese Hingabe und diese Liebe. Und Jesus wusste ganz genau, auf was er sich einlässt. Wir sehen, wenn wir die Passionsgeschichte lesen, er ist zu jeder Zeit Herr der Lage. Zu keiner Zeit ist er überrascht von irgendwas, was passiert. Zu keiner Zeit ist er erstaunt oder überrumpelt. Selbst als er vor Pilatus steht und verhört wird, es ist nicht so, dass er überrascht ist. An einer Stelle blitzt es einmal auf, dass er Pilatus erklärt, wie die Machtverhältnisse sind. Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizugeben? Und Jesus sagt, du hast gar keine Macht. Ich habe Macht. Ich könnte den Vater bitten und er würde mir 1000 Engel schicken. Und du hast nur Macht, weil du sie bekommen hast. Das zeigt uns auf einmal und man sieht auch, Pilatus ist auf stumm und er versucht die ganze Zeit, Jesus irgendwie wieder freizugeben. Und es kann nicht sein, weil Gott geplant hat, dass er sterben soll. Aber Jesus geht vollkommen souverän da rein und er weiß, er gibt sein Leben freiwillig. Niemand nimmt es von ihm, er gibt es. Er gibt es aus einem Grund, weil er uns retten will, weil er uns liebt. Und jemand hat mal gesagt, nicht die Nägel haben Jesus oben am Kreuz festgehalten, sondern seine Liebe zu uns. Ja. Er hätte tatsächlich runtersteigen können. Das ist nicht so, als die unten gesagt haben, wenn du der Christus bist, dann steig doch herab, beweis dich. Und er konnte einfach nicht. Ja. Die anderen, die da hingen, die konnten nicht. Aber Jesus hätte gekonnt. Jesus hätte runtergekonnt. Ja. Und er blieb dort hängen. Also, das hat den Herrn motiviert. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen und diesen 1. Korinther 13 mit euch nochmal anschauen, weil das zentral ist, zu verstehen, was die Liebe Gottes ausmacht und was der Herr auch von uns will. Und vielleicht könnt ihr das zusammen mit mir aufschlagen, dass wir das mal anschauen. Und alles unter diesem Aspekt des Kreuzes. Da sagt Paulus, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Mal bis hierher. Das ist Gottes Liebe, die Paulus hier beschreibt. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und wir Menschen sind genau das Gegenteil, menschlich. Wir sind nicht geduldig, wir sind nicht gütig, wir sind neidisch. Wir tun groß, wir blähen uns auf, wir benehmen uns immer wieder unanständig, wir suchen das Unsere, wir lassen uns erbittern, wir rechnen Böses zu. Wir freuen uns manchmal nur Ungerechtigkeit. Wir tragen längst nicht alles, glauben nicht alles, hoffen nicht alles und dulden nicht alles. Aber Gottes Liebe ist so. Und Paulus sagt, das ist noch wichtiger als alles andere. Und er will gerade uns Charismatikern das erklären, weil die Korinther waren auch Charismatiker. Und er greift drei Bereiche raus, woran er die Liebe Gottes erklärt, die uns ja so wichtig sind. Ja? Und der erste Bereich, wenn wir jetzt anfangen damit, ist das Thema Liebe und Geistesgaben. Das zweite Bereich ist Liebe und Erkenntnis oder Glauben. Und das dritte ist Liebe und Geben oder Dienen. Und er zeigt bei jedem dieser Bereiche, dass das ohne Liebe nichts ist. Und wenn schon diese Bereiche, die uns so wichtig sind, ohne Liebe nichts ist, dann ist alles andere erst recht nichts ohne Liebe. Und er ist da irgendwie ziemlich drastisch, finde ich. Ja. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Wir haben bei uns so einen Wäschetrockner, beziehungsweise auch eine Waschmaschine, der hat so einen Summer eingebaut. Der macht so ein fürchterliches Geräusch, so drrrt, irgendwie so ein Summgeräusch. Und das ist so nervig, dass irgendwann irgendjemand hingeht und die Waschmaschine ausräumt, beziehungsweise wenigstens abschaltet. Das ist so eine schallende Zimbel. Ja. Das geht dir auf den Nerv. Und das meint Paulus hier, so ein Geräusch, was dich echt nervt. Und er sagt tatsächlich, dass Sprachengebet oder Geistesgaben, ich mache es mal ganz allgemein, ohne Liebe so ein Geräusch verursachen. Habt ihr das schon mal erlebt? Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war es noch viel mehr, dass Sprachengebet ein ganz kontroverses Thema war im Leib Christi. Und Sprachengebet ist kontrovers in Korinth auch gewesen. Und Paulus sagt an keiner Stelle, wir sollen das sein lassen. Aber er sagt trotzdem hier, es kann passieren, du hast diese Gabe oder lebst da drin und trotzdem ist es für andere wie so ein nerviges Geräusch, wenn du keine Liebe dabei hast. Und ich habe das auch schon erlebt, dass bin da auch schon selber schuldig geworden, ja, dass ich eifrig war für Dinge und keine Liebe hatte. Und es kann sogar Geistesgaben versauen. Das ist echt heftig, sagt Paulus hier, ja. Und das passiert dann auch, wenn wir den Geber und die Gaben verwechseln. Ja, das sollte nicht passieren. Und dann kommen Dinge wie Stolz und Überheblichkeit, Abgrenzung, Besserwisserei, diese ganzen Dinge kommen dann rein. Und es kommt am Schluss nicht mehr das raus, was Gott eigentlich will, weil das sein Endziel ist, Liebe aus reinem Herzen. Und das ist manchmal so ein Spannungsfeld dann. Wie gehen wir damit um? Aber ich glaube, wenn man das in Liebe tut, dann kann man nichts falsch machen. Selbst wenn man mal was falsch macht. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn Menschen Geistesgaben ohne Liebe ausüben oder ihr selber den Fehler auch schon gemacht habt. Ich habe das auch schon erlebt, gerade bei dem Thema Prophetie, da kommt Paulus gleich drauf. Du kannst prophetische Dinge bekommen und du merkst, da ist irgendwie keine Liebe dahinter, dann kannst du es nicht annehmen. Das ist ganz schwierig. Und es ist auf der anderen Seite so, wenn wir Menschen lieben und dann uns mal irren, prophetisch, ist es nicht schlimm oder nicht so schlimm. Da ist tatsächlich Liebe wie so ein Netz, was uns auffängt, wie so ein Netz und doppelter Boden. Ja, ich habe das schon das Gefühl manchmal gehabt, dass Gott aus einem falschen Eindruck einen richtigen macht, wenn ich Menschen lieb habe. Ja. Ich habe angefangen, habe gemerkt, oh, das war jetzt irgendwie nichts. Ja. Aber ich habe mich bemüht, die Menschen zu lieben und dann haben sie mir das gleich verziehen. Aber das gibt's auch, dass du, das habe ich auch schon gemacht und dachte mal, ich habe jetzt ein super prophetisches Wort hier. Und war aber ganz begeistert. Aber irgendwie die Liebe hat mir gefehlt. Ja. Und dann ist das irgendwie ganz schwierig zu verdauen für die Menschen. Und auch selber für mich war das schon so, dass mir Leute ziemlich klar Dinge gesagt haben. Oder es war vielleicht richtig, vielleicht war es auch nicht so richtig. Aber ich habe irgendwie nicht gespürt, da bin ich jetzt gemeint. Und da liebt mich wirklich jemand, sondern da waren andere Motive dabei. Und ich weiß nicht, das tut man schnell auf die Seite, oder? Geht euch das auch so? Ich habe das mal erlebt, da habe ich für eine Frau gebetet. Ich habe die Hand aufgelegt. Und ich war ganz begeistert, weil ich irgendwie die Gegenwart des Herrn gespürt habe und habe gebetet und war begeistert und prophezeit. Und ich habe dann irgendwann gesagt, du sag mal, du stehst da so stocksteif. Spürst du nicht, dass der Herr da ist und wirkt? Und sie hat gesagt, doch, aber du ruinierst gerade meine Frisur. Und das war wirklich so. Das war alles platt dann hinterher. Da war sie dann irgendwie, konnte sie nichts empfangen, versteht ihr? Sie konnte nichts empfangen, Herrn. Weil mir irgendwie die Sensibilität und ich möchte mal sagen, die Liebe gefällt hat. Das ist ein kleines Beispiel, ja? Und das gerade in dem Gebiet, glaube ich, sollen die Geistesgaben, die sollen unbedingt mit Liebe zusammenkommen. Das sagt Paulus hier da an der Stelle, ja. Verwendet er ja sehr viel Zeit drauf, das zu sagen. An keiner Stelle, versteht mich nicht falsch, sagt Paulus, wir sollen Geistesgaben lassen. Im Gegenteil, wir sollen danach streben. Wir sollen darum eifern. Wir sollen das machen. Wir sollen eifrig sein um Geistesgaben. Aber es soll zusammenkommen mit Liebe. Und gerade dort, an dem Gebiet, ist es so, wenn das nicht mit Liebe zusammenkommt, sagt er, ist es nichts. Geht, das sagt er gleich nochmal. Und Philipper 4, Vers 5 sagt, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Oder man könnte sagen, eure Freundlichkeit soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Also Gott ist nahe, er ist freundlich und unsere Freundlichkeit soll allen Menschen bekannt werden. Jetzt meine Frage, für was seid ihr hier bekannt in Hildesheim? Also ihr müsst das nicht beantworten, weil das ist eine tückische Frage, ist schon klar. Aber wenn ihr jemanden fragen würdet, interviewmäßig, die Gemeinde dort, die Ekklesia-Gemeinde, für was sind die bekannt? Wisst ihr, ich habe das mal spaßeshalber bei Google eingegeben, für was sind Christen bekannt? Da kommen alle möglichen komischen, schrägen Dinge, aber da kommt kaum dabei raus, ja, die Christen, das sind die Freundlichen. Christen, aber Moment mal, die sind doch bekannt für ihre Freundlichkeit, das weiß ich doch, das sind doch immer die, die freundlich sind. Das kommt hier tatsächlich noch, dass die Liebe langmütig und freundlich ist. Warum? Weil Gott freundlich ist. Wir denken manchmal, das ist schwach. Freundlichkeit ist doch schwach. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wenn ihr in eine Pizzeria geht Und da gibt es eine Pizzeria, die hat super Pizza, aber unfreundliche Bedienung. Dann gibt es eine andere Pizzeria, die hat so halb gute Pizza, aber freundliche Bedienung. Wo geht ihr hin? In welchen Laden geht ihr, wo freundliche Bedienung ist oder wo unfreundliche Bedienung ist? Wisst ihr, große Firmen haben das erkannt und die schulen ihre Mitarbeiter, dass die am Telefon freundlich sind. Weil das eine Kraft ist. Also unfreundliche Mitarbeiter am Telefon, das ist schrecklich. Und das ist manchmal, das wird jetzt aufgenommen, ich hoffe, mein Chef hört es nicht. Unsere Mitarbeiter sind manchmal unfreundlich am Telefon, muss ich echt sagen. Ich denke, das ist doch wirklich geschäftsschädigend, wie die da schwätzen mit den Kunden. Und ihr wisst das selber, wie das ist, wenn du unfreundlich abgefertigt wirst, schon im Geschäft. Ja. Und wie klasse das ist, wenn jemand freundlich zu dir ist und wirklich auf dich eingeht, selbst dann, wenn du weißt, der macht das nur aus professionellen Gründen. Trotzdem ist es gut. Es ist trotzdem gut. Es ist noch nicht mal Freundlichkeit, die von Liebe motiviert ist, sondern es ist Freundlichkeit, weil man vielleicht muss. Ja, nicht jeder, der freundlich ist, liebt dich. Ja, aber jeder, der dich liebt, der dich wirklich liebt, der ist auch freundlich. Also zumindest ist Gott so. Gott ist freundlich. Wir haben tatsächlich einen freundlichen Gott. Wusstet ihr das? Der ist freundlich. Sein Gesicht ist freundlich. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Gott ist freundlich. Der ist nicht erstmal grummelig und bösartig, so wie der 0815 Schwabe. Der ist erstmal grummelig. Das ist doch so, oder? Ist leider so, ja. Der Schwab, der brudelt erstmal. Und das größte Lob, was du von einem Schwaben, was eine Hausfrau von einem Schwaben kriegen kann, ob es Essen geschmeckt hat, ist: Hat er Hunger, hat es Neidriebe. Und noch ist es unterblieben. Wir sehen uns nachher, ja. Aber das ist die Wahrheit, ja. Gut, das kann ich jetzt hier sagen, weil wir nicht im Schwabenland sind. Aber dagegen sagt uns Gottes Wort, dass Gott freundlich ist, und hier in Vers 4 steht, dass die Liebe langmütig und freundlich ist. Und Gott tatsächlich ein freundliches Gesicht hat. Wenn wir ihm mal später anschauen, ich glaube nicht, dass wir ein bösartiges, grummeliges Gesicht sehen oder ein harter König, der irgendwie komisch ist. Er ist freundlich, er wird uns freundlich anschauen. Das ist doch gut. Und das ist das, was ihn motiviert. Seine Liebe ist so. Und er möchte gerne, sagt Paulus, dass unsere Milde, unsere Freundlichkeit, dafür sollen wir bekannt werden. Ich muss euch zugeben, dass ich dafür auch noch nicht bekannt bin. Aber ich bemühe mich. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, ja. Und das ist so ein Netz und doppelter Boden für das, was wir tun, tatsächlich. Die Liebe spannt so ein Sicherheitsnetz auf. Nochmal, mir geht es jetzt nicht darum, so ein Liebes-Blabla zu machen. Nein, wir müssen bloß bei einer Sache aufpassen. Wisst ihr, ich habe auch gemerkt, natürlich sprechen andere über Liebe und du weißt, das ist irgendwie dünnes Gerede, ja. Und die verwässern dir das Evangelium, was weiß ich. Und ich muss euch sagen, ich war viel damit beschäftigt, die falsche Liebe auszutreiben. Nur was bleibt übrig, wenn du die falsche Liebe austreibst? Wenn du sie schließlich ausgetrieben hast, die falsche Liebe, was bleibt dann übrig? Gar nichts, da bleibt noch nicht automatisch die echte übrig. Das ist das Problem. Ja, genau. Also es reicht nicht nur auf das Falsche zu schlagen, habe ich für mich gemerkt, man muss auch das Richtige anschauen und über die Liebe Gottes reden. Und man muss darauf zielen und sagen, wir wollen das unbedingt. Wir wollen die Freundlichkeit und die Liebe Gottes haben. Auch wenn man da natürlich an allen Seiten vom Pferd fallen kann. Aber das kann man bei anderen Themen auch. Ja. Jetzt geht Paulus da weiter und sagt, wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Das ist so, als ob du den Faktor Null davor setzt. Null. Ja, wenn du eine 1 hast, mal 0 ist 0. Und 1000 mal 0 ist. Und 1 Million mal 0 ist. Alle Erkenntnis, ein bisschen Erkenntnis ohne Liebe ist. Und alle Erkenntnisse ohne Liebe. Herr Paulus, du übertreibst doch, bitte. Also ich finde, das Glauben der Berge versetzt, auch ohne Liebe was ist, oder? Ha, jetzt mal im Ernst. Ha, stellt euch mal vor, ich hätte Glauben der Berge versetzt. Ich käme hierher zu euch. Ich hätte jetzt Glauben der Berge versetzt. Ich könnte hier jeden heilen und könnte Berge versetzen. Und hätte keine Liebe. Dann würdet ihr doch sagen, naja, wir gucken mal drüber hinweg. Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich die Tendenz zu sagen, okay, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Prophetie, alle Erkenntnis, alle Weissagung, ohne Liebe, naja gut, also können wir vielleicht wenigstens einmal tolerieren, weil wir haben ja vielleicht was davon. Aber Paulus ist hier radikal, ja. Er sagt, ohne Liebe bin ich dann nichts. Ja, das ist alles nichts. So muss man sich mal. Ich glaube, dass das für die Korinther auch ein Schock war, ja, dass er das so sagt. Und nochmal, Paulus sagt ja damit nicht, naja, dann, das brauchen wir dann alles nicht. Wir brauchen keinen Glauben und keine Erkenntnis. Nee, das sagt er überhaupt nicht. Er, im Gegenteil, er ist ja jemand, der danach strebt. Aber er setzt das in einen ganz anderen Zusammenhang und setzt das in ein anderes Licht. Ja. Er sagt, Erkenntnis bläst auf, Liebe baut auf. Und ich habe das bei mir auch schon erlebt, dass mich Erkenntnis aufbläht. Ich habe einen Freund, der hat einen Bauernhof und da läuft ein Hahn frei rum. Den müsst ihr mal sehen. Der kann vor Kraft kaum laufen. Wirklich. Und vor allen Dingen, wenn da noch Hühner in der Nähe sind. Und dann kräht er und dann pickt er was und pfeift die anderen herbei. Wirklich, ich habe den angeguckt, ich habe mich amüsiert. Ja. Es gibt ja heute kaum noch, dass so Hähne frei rumlaufen. Aber da ist das so. Und der ist so ein Beispiel für jemand, der aufgeblasen ist. Der ist so derartig stolz und aufgeblasen von sich selbst. Das ist Wahnsinn. Und ich habe schon festgestellt, und der hat ja auch einen Grund, der sieht ja wirklich auch gut aus. Ja. Aber und ich habe festgestellt, dass das bei mir auch, dass es schon so war. Ich hatte Erkenntnis und bin echt aufgeblasen gewesen. Besserwisserisch, stolz. Ich hab's. Und klar, ich habe auf jeden Fall recht. Und das hat was mit mir gemacht. Ja. Und dann zu lesen, dass Paulus sagt, ja, wenn du keine Liebe hast, dann ist das nichts. Das ist erstmal hart. Ja, da musst du dann schon sagen, nimmst du das, nehme ich das jetzt an oder nehme ich das nicht an? Und dass Liebe aufbaut und Erkenntnis aufbläst, das ist tatsächlich wahr. Ja, da gibt es manche, die haben weniger Erkenntnis und die lieben die Menschen und bauen die Menschen auf. Ja. Und da hatte ich echt dicke, große, blinde Flecken in meinem Leben und wahrscheinlich habe ich noch einige davon. Also bitte versteht, dass ich nicht über meine Liebe hier rede, sondern über Gottes Liebe. Und dann spricht er weiter. Ach übrigens, Liebe, die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist nicht in diesem Zusammenhang die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit ist total wichtig, dass wir die Wahrheit lieb haben. Und die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden am Ende verführt werden, sagt Paulus. Aber hier geht es um eine andere Liebe. Hier geht es um eine Liebe zu Menschen. Eine Liebe zu Menschen, eine Liebe zu Gott. Und ich glaube, dass es die Liebe ist, die erkaltet, von der Jesus spricht. Diese Liebe, erkaltet am Schluss. Und deshalb müssen wir umso mehr nach dieser Liebe streben. Liebe zu Menschen, Liebe zu Gott. Liebe zur Wahrheit. Ja. Aber wenn wir keine Liebe haben zu Menschen, dann nützt uns Erkenntnis nichts. Und ich glaube, dass, und dann nützen uns auch Geistesgaben nichts, dann nützen uns auch Wunder nichts. Ich glaube, dass das letztendlich das ist, worum es Jesus geht in Matthäus 7. Als die Leute zu ihm kommen am Ende, Matthäus 7, am Ende des Kapitels, kommen Menschen zu ihm und sagen, wir haben doch Wunder getan in deinem Namen. Wir haben geweissagt in deinem Namen, 7 Vers 22. Und Jesus sagt, viele werden an jedem Tage das zu mir sagen. Viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen prophetisch geredet? Durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch niemals gekannt und ihr habt mich niemals gekannt. Warum nicht? Weil sie sein Herz nicht gekannt haben. Warum er Dinge tut. Weil sie seine Liebe nicht gekannt haben. Ich glaube, die sind deswegen nichts, wenn wir das verbinden mit dem im 1. Korinther 13, weil sie keine Liebe hatten. Sie haben diese Wunderwerke getan, von denen Paulus hier redet, ohne Liebe und sie sind nichts. Gibt es noch eine andere interessante Stelle? Als Jesus mit seinen Jüngern durch Samaria kommt, da gibt es ein Dorf, die nehmen Jesus nicht auf. Ich meine, das ist in Lukas 8. Oder? Sil, kannst du mir das suchen? Lukas. Irgendwo. Da, Lukas 9. Es geschah aber, ab Vers 51, als sich die Tage seiner Aufnahmen erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, wenn du willst, dass wir sagen, Feuer vom Himmel soll herabfallen und sie vollzehren. Also eigentlich, bei späteren Handschriften steht noch dabei, oder bei manchen Übersetzungen auch bei euch, wie auch Elia tat. Also sie sagen zu Jesus, die wollen dich nicht aufnehmen. Jesus, sollen wir jetzt sagen, Feuer soll vom Himmel kommen und sie verzehren, so wie Elia das auch gemacht hat? Ist doch eigentlich keine schlechte Idee. Mal ordentlich aufräumen. Hat ja Elia doch auch gemacht. Hast du doch ein gutes Argument. Ich meine, das ist immerhin ein biblisches Argument. Elia hat es gemacht. Jesus, was hast du dagegen? Da musst du erstmal was dagegen haben können. Ist ja biblisch begründet. Und Jesus wandte sich um, schalt sie, also er schimpfte mit ihnen, und er sagte, ihr wisst nicht, wes Geistes Kinder ihr seid. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern zu retten. Also ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid, ist eine interessante Sache, weil Elia hat es ja wirklich gemacht. Elia hat ja wirklich Feuer vom Himmel kommen lassen. Wenn ihr das lest, 2. Könige am Anfang, ist diese Geschichte, wo das tatsächlich passiert. Da ist Feuer vom Himmel gekommen und hat Menschen verzehrt. Aber die Haltung von Elia war nicht, jetzt wird hier mal reingeschlagen, jetzt wird hier mal aufgeräumt, jetzt wird hier mal ordentlich platt gemacht gegen diese bösen Sünder. Da war was anderes, was ihn motiviert hat. Und das hatte mit Gottes Ehre und mit Gottes Liebe und mit dem Volk zu tun, was in Verlorenheit war. Und Jesus sagt hier, ihr wisst nicht, welchen Geist ihr habt. Es geht nicht darum, zu verderben. Für mich spricht da noch was anderes raus. Du kannst tatsächlich was Biblisches sagen. Und es sieht aus wie was Biblisches, wie die Wahrheit. Und du kannst es im falschen Geist sagen. Das habe ich bei mir auch schon festgestellt, dass ich das kann. Ich kann Leuten die Wahrheit so sagen und so sagen, dass ein falscher Geist dahinter ist. Das habe ich auch schon oft gemacht, muss ich bekennen. Und es war inhaltlich die Wahrheit und es war trotzdem nicht wahr, vom Herzen her wahr. Ich glaube, das sagt Paulus hier. Das ist eine reale Gefahr. Wir können Erkenntnis haben und Glauben haben ohne Liebe und dann ist es nichts. Und deswegen sagt er, strebt nach dem, eifert um die Liebe. Und das ist eine Herausforderung für uns. Nochmal, Paulus sagt, das will ich, dass das am Schluss rauskommt. Wenn abgerechnet wird, will ich, dass das Endziel aller Weisung ist, Liebe aus reinem Herzen. Dann geht er noch aufs letzte Thema. Und da geht er aufs Dienen. Wenn ich alle meine Habe zur Speise der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also er spricht hier Dienst bis zum Anschlag. Ja, so dass es sogar weh tut, so dass ich sogar mein Leben hingebe, als Märtyrer sterbe. Und da meint er jetzt nicht Märtyrer, ich bringe mich selber um und reiße Leute mit in den Tod, sondern ich gebe mein Leben für Jesus hin. Und er sagt, es ist tatsächlich möglich, das ohne Liebe zu tun. Oh, komisch, aber es ist so. Und er sagt, das nützt mir gar nichts. Ich kann dienen, meine Habe zur Speisung der Armen austeilen, ohne Liebe. Ich kann alles tun in der Gemeinde. Ich kann geben, vollen Einsatz fahren, Vollgas fahren für Jesus. Dienen bis zur Erschöpfung. Und jeder, der das schon mal gemacht hat von euch, weiß, wie gut sich das auch anfühlen kann. Das fühlt sich nämlich gar nicht mal so schlecht an. Wow, dienen bis zum Anschlag, habe ich auch gemacht. Wichtig ist man dann. Und es ist toll. Und trotzdem kann man an Dingen vorbeigehen, die Gott wichtig sind. Ja. Und es kann Motiv von Furcht und Stolz da drin sein, Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, sogar, ja, können alles Mögliche da drin sein. Und es kann sein, dass es nicht von Liebe motiviert ist. Selbst soziale Projekte, wo ich hier Menschen helfe und sogar real auch den Nutzen davon haben. Paulus sagt, es kann sein, dass es mir nichts nützt, es kann sein, dass es denen was nützt. Das lässt dann offen, das sagt er hier nicht, ja. Dass es den anderen nichts nützt, aber mir nützt es nichts. Und deswegen, dieser Faktor vor all den Sachen muss Liebe sein. Und das nochmal, das muss nicht die vollkommene Liebe sein. Das muss nicht die perfekte Liebe sein. Wenn du 1000 mit 0,1 multiplizierst, dann kommt schon was bei raus. Oder? Wenn du das natürlich mit 1 multiplizierst, ist besser. Aber vielleicht hast du nicht die vollkommene Liebe. Vielleicht hast du nicht viel Liebe. Vielleicht hast du ein bisschen Liebe. Und dann ist schon am Schluss nicht mehr 0. Das war gut. Ja? Also, nicht jetzt sagen, ja, die vollkommene Liebe, so wie sie hier ist, das habe ich sowieso nicht, dann ist es gar nichts. Ja. Nein, es reicht schon, dass wir sagen, Herr, lass doch was von deiner Liebe durch mein Leben kommen. Lass doch da was davon durchkommen. Und wenn wir dann was anfassen, dann kommt schon nicht mehr 0 raus. Das ist doch super. Und das ist das, worum es hier Paulus geht. Ich meine, er beschreibt uns dann Gottes Liebe noch weiter. Ja. Sie ist langmütig, sie ist gütig, all diese Sachen, worauf ich jetzt heute nicht mehr eingehen kann. Er beschreibt uns noch mehr. Ja, er sagt nicht nur einfach Liebe und jeder kann sich was drunter vorstellen. Er sagt nicht, seid alle lieb und was ihr damit denkt, das überlegt, lasse ich euch selbst. Was ihr dann daraus macht, ist eure Sache. Jeder kann sich selber was unter Liebe vorstellen. Das sagt er nicht. Er beschreibt es. Er beschreibt ganz genau, was er meint. Er beschreibt es von der positiven Seite und von der negativen Seite. Die Liebe ist nicht so, sie ist so. Sie ist nicht das, sie ist das. Sie ist nicht unanständig, sie ist freundlich. Sie tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie ist geduldig. Ja? So beschreibt er das 7-mal positiv und 8-mal negativ, ja? Sozusagen. Und guckt es von allen Seiten an. Und er malt uns die Liebe Gottes eigentlich vor Augen und sagt, das ist das, was Gott motiviert hat, das soll uns motivieren. Und ich muss euch sagen, dass das mich arg herausfordert. Das fordert mich sehr heraus. Das als meine Priorität zu machen. Ich habe heute beim Mittagessen erzählt, dass ich schon mal im Gefängnis war. Nicht selbst, sondern als Besucher. Und zwar in einem Hochsicherheitsgefängnis war ich eingeladen, das zu sehen in Argentinien. Und zwar war das ein Gefängnis, wo Gott eine Erweckung gegeben hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand mal das Buch darüber gelesen, gibt es ein Buch darüber. Es war Anfang der 2000er Jahre, ist es dort geschehen in La Plata, in einem Gefängnis, sind ganz viele zum Glauben gekommen. Dadurch, dass ein Pastor hat seine Gemeinde abgegeben an jemand anders und hat so eine Ausbildung als Wärter gemacht, ist dann dort in das Gefängnis gegangen und hat den wirklich extremen Verbrechern von Jesus erzählt und Gottes Liebe erzählt. Und dann kam einer zum Glauben, zwei, und durch die kamen dann wieder andere zum Glauben. Und das war dann am Schluss, also es ist eine längere Geschichte, das war wie so ein Lauffeuer in diesem Gefängnis. Und ganz viele sind zum Glauben gekommen. Und die Gefängnisleitung hat das dann gesehen und hat einen ganzen Trakt genommen und hat gesagt, okay, wir legen die Christen in diesen Trakt. Weil die teilweise natürlich auch Repressalien hatten von den anderen. Also das sind ungefähr 2000 Leute in dem Gefängnis und 300 waren in so einem Extratrakt. Also die haben nicht alle Christen daraus genommen, aber einige daraus genommen. Und haben sie in so einen Extratrakt gelegt. Und wir durften in diesen Gefängnistrakt rein und sollten dort auch so eine Kurzbibelschule machen für die Christen dort. Und das war echt interessant. Wir sind dann da reingekommen und wurden erst gefilzt und alles, ja. Und dann kam ich da rein und ich habe nicht mehr gewusst, dass ich im Gefängnis bin. Ehrlich. Ich meine, die Umstände waren immer noch sehr einfach, aber da waren alle Türen auf da drin. Alle Zellentüren auf und die Leute sind alle in dem Gefängnis frei rumgelaufen. Und da war so ein Innenhof. Das war relativ schön für argentinische Verhältnisse. Mit Pflanzen und Tischen und die haben da gesessen, haben Tee getrunken. Ich habe mich gewundert, dass das ein Gefängnis ist, ehrlich gesagt. Und dass das alles Mörder und was weiß ich sind, die da sitzen. Ja, du kommst nicht so einfach in ein Hochsicherheitsgefängnis, da musst schon mehr machen als ein Auto klauen. Und dann habe ich dort einen Gottesdienst miterlebt, wie die Lobpreis machen. 300 Männer und ohne Gitarre. Lobpreis, laut, nur stampfen und dann argentinische Musik und teilweise haben die getanzt. Es war echt der Hammer, es war wie im Himmel. Ja. Es war unglaublich stark. Und ich habe dann zusammengesessen am Schluss mit einem so einem Pastor, ja, die haben dann dort Pastoren, das sind ihre eigenen Leute, die sie dann da ausgebildet kriegen, im Gefängnis, das sind also Leute, die auch dort gefangen sind. Und ich habe mich mit dem unterhalten und der hat gesagt, meine Eltern konnten mich nicht verändern, meine Lehrer konnten mich nicht verändern, die Polizei konnte mich nicht verändern, das Gefängnis konnte mich nicht verändern, ich hatte Angst vor niemandem. Du hättest mir alles androhen können, was du willst, ich habe keine Angst gehabt zu sterben. konnte mich alles nicht verändern. Nur die Liebe Gottes konnte mich verändern. Das war echt stark, als er das so sagte. Ich glaube, das sagen auch noch andere, aber der hat es auch gesagt. Ja. Er hat gesagt, das konnte mich alles nicht verändern. Meine Eltern, was alles die versucht haben, ihr ganzes Leben lang, hat mir nichts gefruchtet. Meine Lehrer auch, hat gar nichts gefruchtet. Polizei, keine Angst gehabt. Staat, Gefängnis, pff, war mir doch egal. Die haben alle keine Angst vor irgendwas. Ja. Die sind abgebrüht bis dort nachs. Ja. Und er sagt, das Einzige, was mich verändern konnte, war die Liebe Gottes. Und so war es doch bei euch auch, oder? Ich glaube, das ist bei uns allen so. Letztendlich kann uns nur das verändern. Im Herzen, man kann natürlich irgendwas tun, weil es jemand von uns verlangt, aber im Herzen verändert wirst du nur durch die Liebe Gottes. Ich habe ihn dann gefragt, wie lange er da noch bleiben muss, und er hat gesagt, er hat lebenslänglich. Und ja, ich denke, dass Paulus hier sowas vor Augen hat. Er sagt, die Liebe Christi drängt mich, weil ich zu dem Urteil gekommen bin, dass einer für alle gestorben ist, deswegen sind wir alle gestorben. Die Liebe Christi drängt mich, diese Botschaft zu verkündigen. Er sagt, die Liebe ist das Größte, die bleibt ewig. Er sagt, seid Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, Epheserbrief, und wandelt in der Liebe. Paulus ist nicht der Wahrheitsfanatiker. Natürlich ist er jemand, der Wahrheit ganz oben aufs Tablett hat. Aber er ist genauso ein Liebesfanatiker, wenn man das so will. Und ich glaube, dass Paulus jemand war, an dem du die Liebe Gottes gesehen hast. Wenn er sich selber beschreibt, wie er gedient hat, wie er brennt für die Gemeinden, wie er mitleidet, wie er sagt, wie er ist, im ersten Thessalonicher Brief beschreibt er, wie er drauf ist, ja, wie sein Dienst aussieht. Und was siehst du da bei diesem Mann? Du siehst die Liebe Gottes aus jeder Pore. Und er sagt da Folgendes, ich lese euch ein bisschen vor. 1. Thessalonicher 2 sagt er, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen. Wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeiten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar einen jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt, getröstet und beschworen haben, Gottes würdig zu wandeln. In Liebe zu euch hingezogen. Also, seht ihr, wie der Mann war? Er hat beschreibt das, was er selber als Ziel sehen möchte. Und das ist bei ihm so, weil er weiß, das ist bei Gott so. Was wollen wir als unser großes Ziel setzen? Ich denke, das ist die Frage, die Gott uns stellt. Was soll uns wirklich motivieren? Und wollen wir von dem lernen, wie Gott ist an der Stelle? Das ist Gottes Frage. Und ich glaube, es ist noch was. Ich glaube, dass Gott auch möchte, dass wir neu das anschauen. Sagen, wir wollen die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Und ich würde es gerne so machen, dass wir dass wir ein bisschen Zeit nehmen zu beten dafür, dass Gott uns da was Neues gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch möchtet. Ich weiß, ich brauche das immer wieder. Ich brauche das nicht nur einmal, ich brauche das immer wieder. Ich brauche das immer wieder, dass Gott mir mit seiner Liebe begegnet, mir das zeigt, mich das spüren lässt und mich anzündet damit. Und ich denke, wir können da einfach darum bitten, dass Jesus uns das gibt. Wir können einfach sagen, gib mir das neu. Zeig mir mehr von deiner Liebe. Gib mir mehr von deiner Liebe. Motivier mich durch deine Liebe. Ich habe einen Mangel. Wenn wir Mangel haben, dürfen wir zu Gott kommen und sagen, wir haben einen Mangel. Und Paulus sagt, bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Und wenn wir diesen Mangel haben, dürfen wir diesen Mangel ausfüllen lassen von Gott. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass wir dich als Gott haben, der so ist, dass wir so einen Gott haben, der uns so offenbart wird in deinem Wort. Vater, dass du dich so offenbarst als ein Gott, der motiviert ist von Liebe. Vater, ich weiß, es gibt noch so viel anderes zu sagen dazu, aber das ist der Kern. Und Vater, ich möchte dich bitten darum, dass du uns durch deinen Geist mehr davon zeigst. Ich möchte es so bitten für mich selber und auch für uns alle, wie Paulus gebetet hat, dass wir unsere Knie beugen vor dir als Vater und dich bitten, dass wir gegründet sind in der Liebe und die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Vater, zeig uns davon mehr und motivier uns dadurch. Und wo wir Mangel haben, bete ich, dass du diesen Mangel ausfüllst. Mangel an Liebe in unserem Herzen, wo wir das erfahren haben, und Mangel an Liebe auch untereinander. Füll du das aus, Vater. Und ich bete, dass du einfach mit deinem Geist wirkst und noch was tust in dieser Richtung. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.